Was ich eigentlich sagen wollte, was ich an euch im zweiten Gottesdienst so mag, ist, ihr gähnt nicht so viel wie die im ersten. Das ist echt so, heute Morgen ein Gegähne, so, das war nicht so ermutigend, aber ihr seid ausgeschlafen, ihr seid gut drauf und wir machen Fortschritt in unserer Predigtreihe zum Römerbrief, sind inzwischen in Kapitel 3 angekommen, haben letzte Woche den ersten großen Abschnitt im Römerbrief abgeschlossen. Diese 2,5 Kapitel, wo Paulus uns seine Diagnose liefert, was mit unserer Welt los ist und was mit unserer Welt verkehrt ist. Und seine Schlussfolgerung war im ersten Teil von Kapitel 3, dass Gottes Zorn auf einer sündigen Welt liegt. Das war nicht so besonders ermutigend, aber das war das, was Paulus in 2,5 Kapiteln ausgeführt hat. Das ist das Problem, das wir haben. Unsere menschlichen Herzen sind nicht in Ordnung. Und Gottes Zorn liegt auf einer sündigen Welt. Und heute beginnen wir mit einem zweiten langen Abschnitt im Römerbrief, der geht dann bis Kapitel 8. Und in diesen Kapiteln beschreibt Paulus die Lösung für dieses Problem, was er in den ersten 2,5 Kapiteln beschrieben hat. Was ist Gottes Lösung für das Problem? Unser Thema heute lautet gerecht in Gottes Augen und wir springen direkt rein in unseren Text, Römer 3, Abvers 21. Martin Luther hat gesagt, dieser Text, den wir heute behandeln, ist das Hauptstück der Bibel. Bedeutet, übersetzt, ist nicht ganz unwichtig. Okay? Wenn Luther sagt, ist das Hauptstück der Bibel, dann sollten wir genau hinschauen. Also Römer 3, 21 bis 31. Ihr habt einen Teil des Textes abgedruckt in eurem Programmheft. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, habt ihr den kompletten Text. Kleine Erziehungsmaßnahme, um euch dazu zu bringen, eure eigenen Bibeln mitzubringen. Das ist von Vorteil, aber wir haben es natürlich auch hier vorne nochmal in voller Länge. Verse 21 bis 31 aus Römer 3. Und das lesen wir jetzt. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Also in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten. Das heißt, das ganze Alte Testament, Gesetz, Propheten, hat nach vorne geblickt, war sozusagen eine Vorschattung dessen, was jetzt hier passiert, was jetzt Paulus hier beschreibt. In Übereinstimmung mit dem, was wir im Alten Testament haben, wird jetzt was ganz Neues sichtbar. Und Paulus beschreibt es in diesen Versen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist, und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Gute Frage. Antwort: Nein. Das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu Leistungen auffordert, nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert, ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen Menschen? Natürlich ist er das. So wahr es nur einen Gott gibt, den Gott, der auf ein und derselben Grundlage des Glaubens Beschnittene und Unbeschnittene für gerecht erklärt. Setzen wir nun dadurch, dass wir alles vom Glauben abhängig machen, das Gesetz außer Kraft? Keineswegs. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bringen das Gesetz dadurch erst richtig zur Geltung. Ihr werdet heute Zeuge einer Revolution. Denn meine Predigt hat heute nicht nur 3 Punkte, sondern 4. Okay, das ist revolutionär, das hat es selten gegeben, ihr werdet es überleben. 4 Punkte. 4 Punkte. 4 Dinge, die wir lernen über die Lehre der Rechtfertigung. 4 Dinge, die wir lernen über Rechtfertigung. Erstens, warum wir sie brauchen. Zweitens, worauf sie beruht. Drittens, wie wir sie empfangen. Und viertens, was sie verhindert. Okay, warum wir sie brauchen, worauf sie beruht, wie wir sie empfangen und was sie verhindert. Das sind die 4 Punkte heute Morgen. Und der erste Punkt ist eigentlich so ein bisschen eine Wiederholung. Die Frage lautet, warum brauchen wir überhaupt Rechtfertigung? Warum muss Gott all diese Register ziehen, von denen Paulus im Römerbrief schreibt? Warum brauchen wir das? Warum ist es wichtig? Warum ist es nötig? Und die Antwort ist hoffentlich letzte Woche sehr deutlich geworden, als es um die Wahrheit über unser Herz ging. Wir brauchen Rechtfertigung, weil wir alle ohne Ausnahme ungerecht sind und damit schuldig vor Gott. Das ist das, was Paulus sagt. Mit der Folge, dass wir getrennt sind von ihm, weil wir so völlig anders sind wie er. Paulus sagt in Vers 23 hier in unserem Text, alle haben gesündigt. In Römer 3, Vers 9 hat er gesagt, alle sind unter der Herrschaft der Sünde. Und wir haben letzte Woche schon gemerkt, das ist so ein Urteil, das ist für den modernen Menschen schwer zu akzeptieren. Alle haben gesündigt, das ist unser Riesenproblem. Ja, ist es wirklich unser Problem? Das ist schwer zu vermitteln. Das ist harter Tobak für Leute in unserer Zeit. Und wir können das nachvollziehen, wenn Leute sagen, hey, das finde ich völlig übertrieben. Was interessant ist, ist, dass es auch in unserer postmodernen Gesellschaft Menschen gibt, die den Zustand des menschlichen Herzens genauso wahrnehmen, wie Paulus es tut. Es begegnet einem immer wieder. Einer dieser Menschen, die den Zustand des menschlichen Herzens ganz ähnlich beschreiben würden, wie Paulus es tut, ist Peter Fox. Okay? Ihr kennt alle Peter Fox, es sei denn, ihr steht kurz vor der Rente, dann ist euch das entschuldigt. Ja? Ansonsten soll denn, das war ein Spaß, also Peter Fox, man darf ihn kennen, man muss ihn nicht kennen. Peter Fox ist ein Berliner Hip-Hopper. Okay? Ein Berliner Hip-Hopper, ist relativ bekannt und er hat ein Lied geschrieben, mit dem Titel Das zweite Gesicht. Das zweite Gesicht. Und in diesem Lied beschreibt er im Prinzip genau das, was Paulus hier sagt. Ein Textauszug von Peter Fox. Und ihr stellt euch vor, dass das jetzt noch so mit Hip-Hop so yeah, yeah und so. Ja? Also ich kann das nicht so richtig, deswegen erspare ich es euch. Und habe gedacht, ob ich es euch vorspiele, aber dann haben wir rechtliche Probleme und so weiter. Ihr könnt euch das bei YouTube oder so heute Mittag mal in voller Länge. Ja, also wir haben hier den Mittelteil in diesem Lied, den Refrain sozusagen, denn es steckt mit dir unter einer Haut und du weißt, es will raus ans Licht. Die Käfigtür geht langsam auf und da zeigt es sich, das zweite Gesicht. Ein Biest lebt in deinem Haus. Du schließt es ein, es bricht aus, das gleiche Spiel jeden Tag vom Laufstall bis ins Grab. Ein Biest lebt in deinem Haus, du schließt es ein, es bricht aus, es kommt durch jede Tür, es wohnt bei dir und bei mir. Und wir denken, wow, wo ist es in der Bibel? Wo steht? Das könnte von Paulus sein, oder? Das könnte von Paulus sein. Peter Fox ist, soweit ich das sehen kann, kein Christ. Er beobachtet seine Berliner Mitmenschen, Freunde, Bekannten und sagt, Leute, wir haben ein Problem. Unter unserer Haut lebt ein Biest. Und damit sagt er genau das, was Paulus sagt. Unser Problem ist nicht, dass wir hier mal sündigen und da mal sündigen, so in Einzelfällen, sondern unser Problem ist Sünde. Das zweite Gesicht, das Biest, gehört zu unserem Wesen, es gehört zu unserer Natur. Es gehört zu uns allen, er sagt zu dir und zu mir, keine Ausnahme. Und zwar findet dieses Spiel jeden Tag statt. Vom Laufstall bis ins Grab. Das ist total biblisch. Nicht so, ja, die kleinen Babys und so, die sind noch okay. Jeder, der eins zu Hause hat, weiß, dass es nicht der Fall ist. Ja? Sünde kommt nicht irgendwann mit 14 so in der Pubertät, schleicht sie sich so ein. Vom Laufstall bis ins Grab. Das ist eine geniale Darstellung dessen, was Sünde ist. Peter Fox hat keine Lösung für das Problem, glaube ich. Also zumindest im Lied beschreibt er keine. Er sagt nur, das ist das zweite Gesicht. Er beschreibt nur das Problem, eine Lösung hat er nicht. Aber er gibt mit diesem Lied Paulus recht und sagt, Paulus, wenn du sagst, wir haben alle gesündigt, du hast recht. Das ist das, was ich wahrnehme in meinem postmodernen Berlin im 21. Jahrhundert. Das ist das, was ich sehe. Paulus schreibt, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Seht ihr, unser Herz ist nicht mehr in der Lage, Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber dazu wurden wir geschaffen. Das ist unser Job ursprünglich gewesen, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Dass Menschen in uns Gott sehen, das ist unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe. Und das schaffen wir nicht mehr. Dieser Aufgabe kommen wir nicht mehr nach. Und deshalb brauchen wir Rechtfertigung. Und jetzt ist die Frage, worauf beruht diese Rechtfertigung, diese Tatsache, dass Gott uns in Jesus Christus gerecht spricht. Worauf beruht das? Und die erste Antwort auf diese Frage lautet, es beruht auf Gottes Initiative. Paulus beginnt in Vers 21, unserem Text, mit den Worten, doch jetzt hat, wer? Gott. Doch jetzt hat Gott, nicht wir haben die Lösung uns ausgedacht und präsentieren die jetzt, sondern jetzt hat Gott die Initiative ergriffen. Er hat die Lösung präsentiert. Er hat das Heft des Handelns in die Hand genommen und hat gesagt, okay, ich tue was. Und jede Verkündigung des Evangeliums, die nicht betont, dass die Initiative und das Handeln bei Gott liegt, geht am biblischen Befund vorbei. Gott ist der, der was tut, nicht wir. Er erklärt uns trotz unserer Gottlosigkeit, trotz unseres sündigen Herzens für gerecht, obwohl wir seine Herrlichkeit nicht mehr widerspiegeln. Das ist unfassbar, das ist Rechtfertigung. Und jetzt ist die Frage, worauf beruht diese Rechtfertigung wirklich? Worauf beruht sie? Paulus erklärt es, indem er zwei große theologische Begriffe verwendet, die uns vielleicht ein bisschen fremd sind, deswegen müssen wir sie ein Stück entpacken und aufdröseln, ja, in den nächsten Minuten. Zwei große theologische Begriffe. Der erste Begriff lautet Erlösung. Paulus sagt in Vers 24, Rechtfertigung geschieht aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Erlösung ist für uns ein religiöser, theologischer Begriff, den wir eigentlich im Alltag kaum verwenden. Den verwenden wir hier in der Gemeinde, den verwenden wir vielleicht, wenn wir beten. Ich weiß nicht, wann ihr sonst mal den Begriff Erlösung in den letzten Tagen benutzt habt. Ich vermute nicht. Im ersten Jahrhundert war das ein bisschen anders. Im ersten Jahrhundert war Erlösung ein sehr geläufiges Wort. Es kam aus der Wirtschaftssprache. Also wenn es damals schon Zeitungen gegeben hätte mit Wirtschaftsteil oder irgendwie ein Handelsblatt oder Financial Times Deutschland oder irgendwas, dann wäre dieses Wort Erlösung auf jeder Seite mehrmals vorgekommen. Das Wort war gang und gäbe und es hatte was zu tun mit der Erlösung, mit dem Freikauf von Sklaven. Müsst euch vorstellen, in der damaligen Zeit kam es sehr, sehr häufig vor, dass sich eine Einzelperson oder eine ganze Familie so verschuldet hatte, dass so reingeschlittert ist in den finanziellen Ruin, in den Bankrott, dass es nur noch eine Lösung gab und die lautete, wir verkaufen uns oder man verkauft sich in die Sklaverei, um damit die Schulden zu bezahlen. Das war oft der einzige Ausweg und es kam sehr, sehr häufig vor im wirtschaftlichen Leben der damaligen Zeit. Und dann war man also in die Sklaverei verkauft und dann konnte es vorkommen, dass irgendein naher Verwandter oder irgendjemand, der einem nahe stand, davon Wind bekommen hat und gesagt hat, okay, ich unternehme was dagegen. Ich kaufe die Person frei, weil es mein Cousin ist oder mein Onkel oder mein Bruder oder meine Schwester oder irgendwas. Und dann ist derjenige in die Stadt gereist, wo die Person als Sklave beheimatet war und hat diesen Freikauf, diesen Loskauf angestoßen. Und das Ganze ist so vonstatten gegangen, man ist in den Tempel gegangen, in irgendeinen Götzentempel, also nicht den Tempel in Jerusalem, sondern irgendwo im Römischen Reich, in irgendeinen Götzentempel und hat dort den Kaufpreis für den Sklaven hinterlegt plus Provision für die Priester. Okay? So ein bisschen Maklerkurtage oder so, wird man heute sagen. Selbes System, wie wir das kennen. Ja? Der Tempel macht die Transaktion und die Priester halten nochmal die Hand auf. So ein bisschen Provision noch. Ja? Und dann war der Tempel mit seinen Priestern sozusagen der Notar. Ja? So wie wir das kennen, wenn ihr heute eine Wohnung kauft oder ein Haus, ja? dann läuft es über den Notar. Der sammelt das Geld ein und leitet es dann an den Verkäufer weiter. Hier genau dasselbe. Bisschen Provision, ja, paar Prozent Aufschlag, aber dann leitet der Tempel und die Priester leiten dann das Geld weiter an den früheren Sklavenbesitzer. Und durch dieses System wurde einerseits deutlich, okay, dass der Sklave ist jetzt frei, aber dadurch, dass die Transaktion im Tempel stattgefunden hat, wurde auch deutlich, der Sklave gehört im geistlichen Sinne jetzt dem Gott dieses Tempels, wo auch immer das war. Irgendein Götze. Dem ist er jetzt geistlich sozusagen verbunden. Und diese Sprache und dieses Konzept greift Paulus jetzt hier auf und sagt, ein Christ, ein gerechtfertigter Christ ist freigekauft aus der Sklaverei der Sünde, herausgekauft aus dem Herrschaftsbereich der Sünde, aber er ist jetzt Eigentum, Sklave von Jesus Christus. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das vor Augen haben. Wenn du Christ bist, gehörst du nicht dir selber, sondern du bist Eigentum von Jesus Christus. Sklave ist ja ein hartes Wort, aber das ist das, was wir sehen. Wir sind Sklaven Jesu Christi, wir gehören nicht mehr uns selbst. Das muss unser Herz verstehen, das muss unser Kopf verstehen, damit es unser Leben prägen kann. Wir leben nicht unser eigenes Ding, sondern Paulus benutzt dieses Konzept und sagt, genau dasselbe ist bei euch der Fall in eurem Leben. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er entfaltet es dann in Römer 6. Wir werden da in ein paar Wochen das ein bisschen genauer und detaillierter anschauen. Und das ist das, was Paulus hier sagen will durch das Wort Erlösung. Damit ist immer noch nicht erklärt, wie genau geht der Freikauf, dieser Loskauf, dieser Erlösung vonstatten. Was ist der Preis und wer bezahlt den und wie funktioniert das alles? Und jetzt führt Paulus einen zweiten theologischen Ausdruck ein, um das zu erklären. Und das ist der Begriff Sühne. Er sagt, Rechtfertigung geschieht durch sein Blut, durch das Blut Jesu. Dadurch geschieht Sühne durch dieses Blut. Blut verstehen wir, okay? Blut steht für das, was am Kreuz passiert ist. Jesus ist gestorben, sein Blut ist geflossen. Das ist relativ klar. Sühne ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Was bedeutet Sühne schaffen? Ist auch so ein Wort, das wir im Prinzip nicht mehr verwenden. Sühne bedeutet so viel wie Zorn beschwichtigen oder jemanden günstig stimmen. Ja? Frage, wessen Zorn muss hier beschwichtigt werden? Antwort, Gottes Zorn. Gottes Zorn muss beschwichtigt werden. Rechtfertigung beruht darauf, dass durch den Tod Jesu am Kreuz Gottes Zorn gesühnt wurde. Gottes Zorn aus der Welt geschafft wurde. Das ist Sühne. Gottes Zorn gegen Sünde. Seht ihr, an der Stelle schleppen wir alle eine gedankliche Hypothek mit uns rum. Weil wir alle so wahnsinnig intelligent sind und gebildet. Wir kennen alle die griechischen Göttersagen und kennen uns so ein bisschen aus mit antiker Religion. Ja, wir sind so clever und an der Stelle ist es ein Hindernis. Weil wir denken jetzt, warte mal, wie kann das sein? Gott soll zornig sein. Die griechischen Götter und diese Götzen, die sind zornig und die werden ärgerlich und die sind so willkürlich und drehen immer durch und man weiß nicht, was mit denen los ist und müssen gesühnt werden durch irgendwelche Opfer und so weiter. Das kennen wir aus den griechischen Sagen, aber das ist doch nicht der Gott der Bibel. Ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass der Gott der Bibel, der Gott der Christen genauso primitiv ist wie diese griechisch-römischen Götterfiguren, die sich teilweise aufführen wie Witzfiguren. Das kann doch nicht sein. Das ist doch unter Gottes Würde, sowas überhaupt zu denken, dass er zornig ist und aufbrausend und dann muss man da irgendwas unternehmen, um ihn zu besänftigen. Das kann doch nicht sein. Es ist wichtig an der Stelle, dass wir den Unterschied verstehen zwischen heidnischen Göttervorstellungen und dem Gott der Bibel. Sehr, sehr wichtig, dass wir das gedanklich klar haben, dass es da einen wahnsinnig großen Unterschied gibt, sonst verstehen wir das Konzept der Sühne nicht. Ich versuche es euch zu erklären anhand von drei Fragen. Warum überhaupt Sühne? Wer schafft Sühne? Und wie geschieht Sühne? Warum braucht man bei den griechisch-römischen Göttern überhaupt Sühne? Antwort: Die sind schlecht gelaunt, die sind unberechenbar, die sind willkürlich. Bei diesen, wenn ihr diese Sagen lest, bei den griechischen Göttern, du weißt nie genau, was jetzt wieder los ist. Ja, warum die jetzt schon wieder gestresst sind und so weiter. Es ist so ein bisschen wie bei Mädels in der Pubertät. Ja, man weiß nicht genau, was jetzt schon wieder falsch läuft und warum sie rumzicken. Oder? Keine Ahnung. Es ist einfach so. So willkürlich. Ja? So ist es in der heidnischen Götterwelt. Und bei Gott ist es völlig anders. Bei unserem Gott ist es völlig anders. Gottes Zorn kommt nicht einfach so. Gottes Zorn ist vorhersehbar. Gottes Zorn ist vorhersehbar und richtet sich immer nur gegen eine Sache, gegen Sünde und gegen das Böse. Ist vorhersehbar. Ist nicht einfach, kommt nicht einfach so und man weiß nicht warum. Wichtig ist an der Stelle, dass wir verstehen, wenn wir sündigen, sündigen wir immer zuallererst gegen Gott. Wir haben manchmal das Gefühl so, ich versündige mich an meinem Ehepartner, an meinen Kindern, an meinen Freunden, an meinen Arbeitskollegen, an der Gesellschaft, an was weiß ich wem. Nein, zuallererst versündigen wir uns an Gott. Und David hatte das verstanden und er hat deshalb in Psalm 51, Vers 6 Folgendes gesagt: Gegen dich allein habe ich gesündigt, sagt David. Gegen dich allein, er meint Gott damit. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Immer wenn wir sündigen, immer wenn wir irgendein Gebot übertreten, wir sündigen immer zuerst gegen Gott, wir rebellieren immer zuerst gegen Gott, weil wir irgendwas anderes auf den Thron unseres Lebens setzen, weil wir Gott nicht mehr, wie es das höchste Gebot sagt, mit ganzem Herzen lieben, mit unserer ganzen Hingabe, unserem Verstand und mit aller unserer Kraft. Das ist unser Problem, deshalb sündigen wir, sündigen gegen Gott. Und dagegen richtet sich sein Zorn. Und dieser Zorn ist nicht willkürlich wie bei den griechischen Göttern. Zweite Frage, wer schafft Sühne? In der griechisch-römischen Welt schafft der Mensch Sühne. Der Mensch muss eine Lösung finden. Der Gott ist irgendwie sauer, er hat wieder die Ernte vorenthalten oder sonst irgendwas gemacht. Jetzt muss ich irgendwie eine Lösung finden, um mit ihm wieder klarzukommen, um ihn gütig zu stimmen, um ihn zu beschwichtigen und so weiter. In der Bibel, bei der biblischen Sühne, bei der neutestamentlichen Sühne, ist es Gott, der die Sühne schafft. Wir haben vorhin gesagt, Gott ist der, der die Initiative ergreift. Er ist der, der handelt. Wir müssen eine Lösung präsentieren, uns irgendwas aus dem Finger saugen. Gott macht es. Dritte Frage, wie geschieht Sühne? In der griechisch-römischen Götterwelt einfach so, dass man irgendein Bestechungsgeschenk macht. Ja? Man trägt irgendwas in den Tempel, irgendeine Süßigkeit, ja? Irgendein Gemüse, irgendein Opfertier, irgendwas. Ja? Irgendwas, worüber sich der Gott vielleicht freuen könnte. Teilweise auch ganz extreme und abstruse Dinge. Das ist die Art, wie man Sühne bewirkt in der heidnischen Welt. Beim Gott der Bibel ist es so, dass Gott selbst sich die Sühne schafft. So wichtig, dass wir das verstehen. Gott selbst schafft sich die Sühne. Und zwar schon im Alten Testament. Ja, wir denken alle, hey, im Alten Testament war es doch auch so. Die haben da irgendwelche Böcke und Stiere und so weiter angeschleppt. Das stimmt. Aber Gott macht schon im Alten Testament deutlich, dass er es ist, der für das Sühneopfer sorgt. Ich gebe euch nur eine Stelle, ganz kurz. 3. Mose 17, Vers 11. Da steht, denn des Leibes Leben ist im Blut, das bezieht sich auf die Opfer. Und dann sagt Gott, und ich habe es euch für den Altar gegeben, damit ihr entzündet werdet. Bedeutet schon im Alten Testament, Gott ist der, der den Menschen die Tiere und alles Mögliche zum Opfern anvertraut. Er gibt es ihnen, damit sie eine Möglichkeit haben, im damaligen System, sich Sühne zu erwirken. Und damit wird deutlich, das alttestamentliche System, so fremd es uns ist, ist nur eine Vorschattung, ein Hinweis auf das, was wir dann im Neuen Testament vollkommen sehen, dass Gott sich sein Sühneopfer selbst bestimmt, nämlich seinen Sohn. Gott sorgt selbst für das Sühneopfer. Das müssen wir nicht machen. Gott macht es selbst. Gott macht sich sozusagen selbst in seinem Sohn zum Ziel seines Zorns. Das ist eine tiefe theologische Wahrheit. Gott macht sich selbst zum Ziel seines Zorns. In seiner großen Liebe sühnt er seinen eigenen heiligen Zorn durch das Opfer seines eigenen Sohnes, der unseren Platz eingenommen hat. Und seht ihr, das ist, so schwierig das vielleicht im Einzelnen zu verstehen ist, das ist keine theoretische Theologie. Das ist lebensverändernde Wahrheit. Da muss man mal drum ringen und sich das wirklich durch den Kopf gehen lassen, aber das ist lebensverändernde Wahrheit. Unsere Rechtfertigung, unsere Identität als Person beruht auf dem Sühneopfer Jesu. Du bist erkauft durch das Blut Jesu. Du bist erlöst durch das Blut Jesu. Du bist kein Niemand mehr, kein Versager mehr. Du bist wertvoll. Gott hat dich gekauft, teuer losgekauft aus der Herrschaft der Sünde. Du lebst nicht mehr vom Lob und der Anerkennung anderer Menschen, die dich toll finden oder vielleicht nicht. Du lebst nicht mehr davon, von dem, was du bisher in deinem Leben erreicht hast oder vielleicht noch erreichen wirst. Du lebst davon, dass deine Identität beruht auf dem Sühneopfer, das Jesus für dich gebracht hat am Kreuz. Wer das tief verstanden hat, der wird verändert leben. Das ist keine graue, religiöse, theologische Theorie. Das verändert alles. Es verändert alles. Dritte Frage, wie empfangen wir Rechtfertigung? Paulus sagt es uns in Vers 22. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Und dann in Vers 25, die Sühne kommt uns durch den Glauben zugute. Seht ihr, das war die große Neuentdeckung in der Reformation. Nicht unsere Leistung, allein durch Glauben. Durch Christus allein war das eine große Schlagwort, durch Glauben allein war das andere. Aus Gnade allein. Allein der Glaube. Und oft entsteht genau an der Stelle ein bisschen Verwirrung. Weil Menschen sagen, ja, warte mal, wenn jetzt doch mein Glaube hier dazukommt, dann leiste ich ja doch einen Beitrag zu der ganzen Rechtfertigungsgeschichte, oder? Gott macht sein Ding, aber dann muss ja mein Glaube dazukommen, ja? Mein Beitrag, meine Leistung, mein Handeln. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, das ist ein großes Missverständnis. Ich glaube, es macht nicht viel Sinn, so zu denken. Versuche ich zu erklären, warum. Rechtfertigung ist keine Koproduktion zwischen Gott und uns, zwischen Gott und dem Menschen. Es ist keine Koproduktion, wo wir sagen können, okay, also Gott hat seinen Part, wir haben unseren Part. Gottes Part ist, er ergreift die Initiative, er bewirkt die Erlösung, er sorgt für das Sühneopfer. Und dann kommen wir und wir glauben. Und dann haben wir so richtig auf Augenhöhe zusammengearbeitet. Das passt nicht, oder? Das passt nicht. Das ist wie an, stell dir vor, an Weihnachten. Ja? Ein Junge kriegt von seinen Eltern ein Fahrrad, ja, für 800 Euro. Die Eltern haben sich überlegt, was schenken wir. Die Eltern haben das gekauft, haben sich krumm gelegt, haben dafür gearbeitet, haben es verpackt. Der Junge sagt, wow, ich packe es aus. Hey, ich nehme das an. Und sagt dann, hey, danke Eltern, dass wir hier wieder so cool zusammengearbeitet haben. Ja, wahnsinnig, so eine Koproduktion könnten wir öfter machen. Ja, so ganz auf Augenhöhe, finde ich richtig gut. Das macht keinen Sinn, sondern wir würden sagen, hey, hier ist ein Geschenk. Ja? Und wenn so ein 13-jähriger Knirps dann sagt, ich nehme das Geschenk an, ja, dann sind wir nicht so, wow, Wahnsinnsleistung, ja, was er hier wieder da irgendwie hingezaubert hat, so wow, toll, der hat alles gegeben. Er hat nur das Geschenk angenommen. Und Paulus sagt, Rechtfertigung ist ein freies Geschenk. Wir nehmen das nur an und dann zu denken, hey, das ist ein wahnsinnig großer Beitrag, das ist daneben, das passt nicht. Wir nehmen ein Geschenk an, das Gott uns gibt. Und wir tun das im Glauben. Wir bezahlen für das Geschenk nicht mit unserem Glauben. Der Glaube ist nicht der Preis, den wir bezahlen. Der Glaube ist nicht die Leistung, die wir bringen. Der Glaube ist nur, dass wir sagen, okay, Jesus, du hast alles gemacht. Und ich nehme das an. Ich ergreife das einfach nur, dem, was ich habe. Und seht ihr, das Ganze hat auch noch eine seelsorgerliche Komponente. Viele Christen drehen sich ständig um sich selbst, weil sie sich die Frage stellen, ist mein Glaube groß genug? Ist mein Glaube stark genug? Ist meine Glaubensleistung ausreichend? Luther hat mit dieser Frage gerungen. Und mir hat zwischen den Gottesdiensten jemand gesagt, er hätte gelesen, dass Luther gesagt hat, ich könnte mir millionenmal die Frage stellen, ist mein Glaube stark genug? Ich wäre mir nie ganz sicher. Das ist der Punkt. Diese Art von Selbstzentriertheit, die sorgt für einen so großen Druck und geht so weit am biblischen Evangelium vorbei. Richard Hooker hat im 16. Jahrhundert Folgendes gesagt. Gott rechtfertigt den Glaubenden nicht aufgrund der Größe seines Glaubens, sondern aufgrund der Größe dessen, an den geglaubt wird. Seht ihr den Unterschied? Gott rechtfertigt den Glaubenden nicht aufgrund der Größe seines Glaubens, sondern aufgrund der Größe dessen, an den geglaubt wird. Das heißt, es liegt nicht an der Größe eures Glaubens. Es liegt daran, dass ihr an den Richtigen glaubt, der die nötige Macht und Kraft und Größe und Liebe und Gnade hat, die ihr braucht. Daran liegt es. Nicht an der Größe eures Glaubens. Glaubt an das Richtige. Mit allem, was ihr habt. Und hoffentlich wird unser Glaube stärker und größer mit der Zeit. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Primäre. Wir haben eine schöne Geschichte in den Evangelien, wo jemand sagt, ich habe nicht so viel Glauben. Jesus, hilf meinem Unglauben. Und war der Glaube genug? War das genug? Ja, es war genug. Weil der Glaube sich gerichtet hat auf die richtige Person, auf Jesus Christus. Das ist der Punkt. Nicht die Größe eures Glaubens ist entscheidend. Ihr empfangt Rechtfertigung dadurch, dass ihr euer Vertrauen, euren Glauben auf die richtige Person setzt, Jesus Christus. Und vielleicht ist heute der Tag für den einen oder die andere von euch, sie sagt, ich habe diesen Text gelesen, Luther sagt, das Hauptstück der Bibel. Und heute setze ich meinen Glauben, das was ich habe, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht nochmal ganz neu, auf Jesus. Und wenn der Heilige Geist zu dir jetzt sagt, hey, das ist dran, dann mache ich dir Mut, dass du diese Entscheidung, diesen Schritt heute gehst und sagst, Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie groß der Glaube ist, ich habe Fragen, ich habe Zweifel, keine Ahnung, aber ich brauche diesen Jesus, ich brauche diese Rechtfertigung, ich brauche diese Errettung, ich brauche die Erlösung, ich brauche die Sühne und ich nehme sie an. Wenn das der Fall heute ist, dann reden wir nach dem Gottesdienst und wir beten und wir machen den Anfang mit Jesus. Vierte Sache, die wir lernen über Rechtfertigung, was sie verhindert. Rechtfertigung verhindert etwas. Und zwar Stolz. Vers 27. Paulus stellt die Frage, hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Und Paulus beantwortet sich die meisten seiner Fragen immer selber. Das ist ganz cool. Sagt, nö. Nö. Keiner hat Grund, stolz zu sein. Keiner. Stolz ist ausgeschlossen. Okay? Rechtfertigung verhindert Stolz. Rechtfertigung macht Stolz unmöglich. Rechtfertigung boykottiert jede menschliche Form von Hochmut und Stolz. Und die Frage ist, warum betont Paulus das so stark? Hier nochmal in Römer 3. Die Kirchenväter, das waren so die großen Cheftheologen in den ersten Jahrhunderten. Die haben was richtig Schlaues erkannt. Die haben gesagt, Stolz ist die schlimmste aller Sünden. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, was die schlimmste Sünde ist. Bin ich sicher, ob wir auf Stolz gekommen wären. Ich glaube, sie haben recht. Sie sagen, Stolz ist die Quelle aller anderen Sünden. Der Grund für alle anderen Sünden in unserem Leben ist Stolz. Und C.S. Lewis, großer christlicher Denker, hat in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, gesagt, Stolz ist die große Sünde. Er nennt Stolz die große Sünde, schreibt ein ganzes Kapitel darüber. Und dann sagt C.S. Lewis noch, Stolz ist geistiger Krebs, der uns ruiniert. Stolz ist letztlich der Grund, warum wir in unserem Leben Gottes Herrlichkeit nicht mehr widerspiegeln. Weil unser stolzes, hochmütiges Herz lieber unsere eigene Herrlichkeit widerspiegelt als die Herrlichkeit Gottes. In ganz vielen kleinen Dingen, die wir so tun oder nicht tun. Es geht uns um unsere Herrlichkeit. Und das hat was mit Stolz und Hochmut zu tun. Und daraus fließt alles andere, was wir an rebellischem Tun an den Tag legen, das Gott nicht gefällt. Und Paulus sagt jetzt hier, wisst ihr, was der Knackpunkt ist bei der Sache? Der Knackpunkt ist der Gott. Rettet uns vor diesem Krebsgeschwür des Stolzes. Gott rettet uns vor unserer stolzen Sünde. Und ironischerweise tut er das auf eine Art und Weise, die jeglichen Stolz ausschließt. In der Rettung, die Gott uns darreicht, ist jeglicher Stolz ausgeschlossen. Weil er sagt, wisst ihr, in der Rechtfertigung, in der Durchführung der Rechtfertigung, da habt ihr überhaupt keinen Beitrag. Das mache alles ich. Euer Beitrag ist null. Es ist nicht euer Ding, es ist mein Ding. Und deswegen habt ihr überhaupt keinen Grund, euch auf die Schulter zu klopfen und stolz zu sein und euch was einzubilden. Ich habe das alles gemacht. Das heißt, in diesem Vorgang der Rechtfertigung schließt Gott den Stolz von vornherein aus, weil er sagt, es ist mein Ding. Ich mache das. Und das ist eine niederschmetternde Nachricht für stolze Menschen. Wir würden so gern unseren Beitrag leisten und sagen, ich habe auch noch was dazu beigetragen, habe auch noch was gemacht. Ich kann mir auch auf die Schulter klopfen. Das würden wir gerne. Gott sagt, nö. Gott rettet uns und sagt einfach, meine Rettung geht nach meinen Maßstäben und ich bin gegen Stolz. Und selbst in der Art und Weise, wie ich euch rette, hat Stolz nichts verloren. Und jetzt müssen wir unseren vierten Punkt noch ein bisschen modifizieren. Und ich sage es mal so, die Lehre von der Rechtfertigung will Stolz verhindern, aber sie will auch Stolz fördern. Wie geht das? Sie will auf der einen Seite uns ganz tief einprägen, in unseren Kopf, in unser Herz, dass wir keinen noch so kleinen Grund haben, auf uns selbst stolz zu sein. Das will sie uns einprägen, die Lehre von der Rechtfertigung. Und gleichzeitig will sie uns deutlich machen, wir haben jeden nur erdenklichen Grund, um auf Jesus Christus stolz zu sein. Das ist die Art von Stolz, den Paulus fördern will durch seine Betonung der Rechtfertigung von Sündern. Jesus ist unser einziger, unser ganzer Stolz. Und meine Frage an euch ist, wie kann man diesen Text Römer 3, 21 folgende lesen und nicht zu dem Schluss kommen und sagen, Jesus ist mein ganzer Stolz. Ich habe gar nichts. Jesus ist mein ganzer Stolz. Wie kann man sich von dieser Lawine der Gnade überrollen lassen und nicht am Ende sagen, hey, ich habe es verstanden. Jesus ist mein ganzer Stolz. Paulus hat es verstanden. Paulus hat es gelebt. Und Paulus hat es in seinen Briefen ausgedrückt. Und ich will euch nur drei Stellen nennen aus den Paulusbriefen, wo diese Wahrheit uns so deutlich aufs Herz gelegt wird. 1. Korinther 1, 31. Paulus schreibt, wenn also jemand auf etwas stolz sein will, dann soll er auf den Herrn stolz sein. Philipper 3, Vers 3. Wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Er ist unser ganzer Stolz. Galater 6, 14. Für mich jedoch, sagt Paulus, ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist mir unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Mein Traum, meine Hoffnung, mein Gebet ist es, dass wir durch die Beschäftigung mit dem Römerbrief und mit dieser Wahrheit der Rechtfertigung heute und in den nächsten Wochen, dass wir durch die Beschäftigung mit der Wahrheit der Rechtfertigung an den Punkt kommen, immer mehr an den Punkt kommen, wo wir mit Paulus voller Überzeugung sagen können, es ist mir unmöglich, auf irgendwas anderes in dieser Welt stolz zu sein. Nur auf das Kreuz, nur auf Jesus. Könnt ihr euch das ausmalen, könnt ihr euch das vorstellen, was passieren würde, wenn alle, die heute Morgen im ersten Gottesdienst waren und alle von euch und alle, die zu dieser Gemeinde gehören und heute aus irgendwelchen Gründen nicht da sind, wenn wir alle voller Ernst, voller Überzeugung, mit allem, was wir sind und haben, sagen könnten, wisst ihr, ich kann unmöglich noch auf irgendwas anderes stolz sein in meinem Leben, nur noch auf Jesus Christus. Könnt ihr euch vorstellen, was dann abgeht? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich dann unser Leben verändert? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich unser Herz verändert? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich unsere Gemeinde verändert? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich unser Umfeld verändert? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich dann sogar unsere Stadt verändert? Wenn Jesus unser ganzer Stolz ist. Nicht mehr unsere Errungenschaft, nicht mehr das, was wir geleistet haben oder noch leisten wollen. Nur noch Jesus. Ich wünsche mir das, dass wir uns in die Richtung bewegen. In diese Richtung, wo wir sagen können, ich habe verstanden, ich bin gerechtfertigt. Und diese Rechtfertigung verhindert es, dass ich mir selber auf die Schultern klopfe und noch irgendwas in mir selbst sehe, was mich stolz macht und was mich begeistert. Es ist Jesus. Das ist radikal, das ist mir klar. Aber es ist nicht verrückt radikal, sondern es ist radikal und es hat eine Grundlage. Es ist berechtigt radikal. Weil Jesus sich geopfert hat an unserer Stelle, weil er die Sühne bewirkt hat, weil er uns freigekauft hat auf Initiative des Vaters und trotzdem freiwillig. Er hat alles für uns gegeben. Und deswegen ist er unser ganzer Stolz. Amen.